1 Talk mit Uwe Bernd.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf meinen Gast. Ein Mensch des Wortes, sagt sie über sich selbst. Und sie hat oft genug bewiesen, wie spielerisch und originell sie mit der deutschen Sprache umgehen kann. Zum Beispiel mit ihrer Band Wir sind Helden, mit 2 Soloalben, einem Gedichtband und jetzt mit ihrer neuen Autobiografie. Herzlich willkommen, Judith Holofernes.
Morgen.
So schön schreiben wie Sie kann nur jemand, der selbst das Lesen liebt.
Ja.
Was war das erste Buch, in das Sie so richtig verliebt waren?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich war wie viele Kinder meiner Generation schon sehr, sehr begeistert von der unendlichen Geschichte.
Ja.
Also ich habe auch natürlich Astrid Lindgren gelesen, aber so richtig erwischt hat mich dann Michael Ende.
Und der Film dazu?
Da war ich schon alt genug, um den blöd zu finden. Und zwar, ich war wie viele Leute, glaube ich, auch unheimlich enttäuscht von Fuchur, weil ich mir den so magisch und so zart vorgestellt hatte und so, ne?
Also so, und nicht so ein plumper Drache.
Und nicht so ein, ja. Der sah ja aus wie so ein langgezogenes Dackelstofftier irgendwie, ne? Oder Schnauzerstofftier.
Judith Holofernes im HR1 Talk. Wir reden nicht nur über ihre Zeit als Popstar, sondern auch darüber, wie schwer es war, sich davon zu lösen. Und vor allem natürlich, was sie heute so alles an spannenden Sachen macht. Aber ein bisschen Sentimentalität müssen Sie mir am Anfang gestatten. Das hier. Wir beide sagen jetzt guten Tag. Natürlich, genau, mit diesem Titel von Wir sind Helden. Einverstanden?
Ja, sehr.
Meine Stimme gegen dein Mobiltelefon, meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion, meine Zähne gegen die von Dr. Best und sein Sohn, meine Seele gegen eure sattere Epilation. Zwar am Ausverkauf im Angebot die Sonderaktion, tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hab es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon, an dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich tausch nicht mehr.
Guten Tag, wir sind Helden. Dieser Song ist übrigens inzwischen genau 20 Jahre alt, erschien im November 2002. Krass, oder?
Krass, total krass.
Was haben Sie heute für ein Verhältnis zu Ihren Hits von damals?
Ein ganz freundschaftliches, hatte ich aber ehrlich gesagt auch durchgängig. Also ich habe natürlich, als wir aufgehört haben, das Bedürfnis gehabt, mich neu zu definieren und so für mich zu stehen und so weiter. Das war alles schon wichtig. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt so ein Gefühl von Ablehnung, ne?
Genau.
Oder dass ich mich abgrenzen müsste gegen diese Songs oder das alles, was wir gemacht haben. Ich bin da einfach total.
Manche Musiker haben das, so diesen großen Hit, von dem sie ihre Miete und ihren Luxus bezahlen, die sie aber eigentlich hassen, weil sie den seit 30 Jahren spielen.
Nee, da sind wir gut durchgekommen. Ich mag alle unsere Songs.
Ich habe diesen Titel aus 2 Gründen am Anfang des Gesprächs gesetzt. Nicht nur, weil es ein guter Song ist, da gibt es auch noch andere, sondern vor allem, weil ich so das Gefühl habe, diese Textzeile, die zieht sich durch ihr ganzes Leben, stimmt's?
Ja, absolut. Hm.
Viele Texte sind sehr persönlich, fast schon intim. Was war das für ein Gefühl, wenn man dann so auf der Bühne steht und sowas Privates präsentiert und ein paar tausend Leute singen das auswendig mit?
Das ist gleichzeitig unheimlich magisch und schön und beglückend. Und es ist natürlich eine Überforderung. Also es ist was, was einem schon die Synapsen durchbratzeln lassen kann irgendwie. Aber gleichzeitig finde ich es schön, weil ich habe Musik auch immer so empfunden, dass Musik eigentlich oder Songs vor allem mit Texten im besten Fall sozusagen an sowas Kollektives irgendwie andocken können, ne? Und dass das eigentlich nicht meins ist, was ich da erzähle, sondern dass ich über dieses ganz Spezifische, was meins ist, eigentlich über das Menschsein singe. Und das wird einem dann natürlich sehr bestätigt, wenn so viele Menschen das zurücksingen.
Ich tausche nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Euer Leben zwickt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Selbst als Popstar bei Wir sind Helden mussten sie sich bücken.
Ja, wobei, ehrlich gesagt, dieser Song ist ja älter, ne? Den habe ich noch in meinem Studium geschrieben.
Im Studium.
Aber klar, es ist
aber
ich
witzig,
jetzt,
dass sich das so durchzieht,
absolut.
Oder?
Absolut. Ich meine, ich glaube, ehrlich gesagt, genau diese Spannung war bei mir vorprogrammiert. Und ich habe das eigentlich jetzt erst im Schreiben richtig klar gesehen, weil ich natürlich jetzt sozusagen ein Buch darüber geschrieben habe, über die Zeit nach den Helden, wie ich mein Leben zurück wollte.
Ja.
Und dann dachte ich ja immer noch, Herrgott sei Dank.
Ja, das fand ich so erschütternd. Sie schreiben, nach den Helden fühlte ich mich ausgebrannt, unglücklich, krank und kaputt. Hm. Und 6 Jahre später, als das Buch fertig ist, fühle ich mich wieder ausgebrannt, unglücklich, krank und kaputt.
Ja, genau. Und um das rauszufinden, was da eigentlich passiert war, habe ich im Prinzip das Buch geschrieben. Ich finde es immer ganz wichtig, dazu zu sagen, dass dazwischen aber auch wahnsinnig viel Freude war. Sonst hätte ich ja auch bestimmte Sachen nicht so lange durchgehalten. Also viele, viele, viele von den Heldenjahren und eigentlich bis zum Schluss waren auch unheimlich schön und lustig und
es
toll.
Es war ja Ihr großer
so.
Traum.
Es war mein großer Traum und ich habe es sehr genossen und ich wollte da sein, wenn es passiert. So, ne? Ich wollte anwesend sein und ich habe das geschafft und bin dann am Schluss sozusagen doch an dem Druck ein Stück weit nicht zerbrochen, aber angeknackst gewesen.
Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Oder waren das auch schon diese Träume vom Ruhm, die Träume anderer Leute?
Also das Problem ist ja oft, dass die Träume anderer Leute, und ich glaube, deswegen wollte ich das Buch auch so nennen, die sind oft gar nicht so verschieden von den eigenen. Und das ist ja eigentlich oft das Perfide, dass sie denen so ähnlich sehen. Und dass es so schwer ist, das zu unterscheiden.
Die Träume anderer Leute, so heißt die Autobiografie von Judith Holofernes. In der kommenden Stunde haben wir drei handsignierte Exemplare für Sie. Judith Holofernes ist in Berlin-Kreuzberg geboren. Das war damals noch alles andere als schick. Es lag ja direkt an der Mauer. Wer wollte da schon hin? Alles bisschen dreckig und runtergekommen. Mit 7 ist sie dann ins idyllische Freiburg gezogen. Sauber, viel Grün. Wie haben Sie als Kind diesen Kontrast erlebt?
Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass das sozusagen der initiale Kulturschock war, der mir diese ganze Ambivalenz, die mich durch mein Leben begleitet, eingebracht hat. Das war ein großer Kulturschock und ein größerer Kulturschock, als ich mir das eingestanden habe.
Oder aber Freiburg ist doch schön. Für ein Kind ist das doch traumhaft, oder?
Ja, Freiburg ist wunderschön und es ist ganz wunderschön für Kinder. Aber wenn man ein kleines, zerzaustes Berliner WG-Kind ist mit einer lesbischen, alleinerziehenden Mutter, dann ist Freiburg damals zumindest in all seiner linksgrünen Aufgeräumtheit trotzdem noch ganz schön konservativ.
Ne?
Und auch die Grundschule, auf die ich dann gekommen bin, war eher konservativ und das ist einfach sehr anders auch als Berlin. Ne? Also für ein Kind, wie ich es war, war es schon echt ein großer Sprung.
Der Kulturschock begann schon beim Bäcker.
Ja, genau, beim Bäcker. Als ich versucht habe, Brötchen zu kaufen. Quasi wahrscheinlich hatte meine Mutter mich losgeschickt, das Kind soll Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit erfahren. Ich sollte Brötchen kaufen und bin wirklich ohne Brötchen zurückgekommen, weil die Verkäuferin gefragt hat, ob ich weckle möchte. Und ich dachte, sie sagt, ich soll weggehen.
Sie wollten Schrippen haben als Berlinerin.
Schrippen, ja. Oder vielleicht sogar Brötchen, wenn ich mir Mühe gegeben habe.
Und das hat die Freiburger Bäckerin nicht verstanden.
Ich glaube eher, ich habe sie nicht verstanden. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so grausam war, das Kind auflaufen zu lassen.
Ihre Mutter hat als Übersetzerin gearbeitet. Sie haben sie oft begleitet zur Recherche in der Bibliothek. Internetrecherche gab es halt noch nicht. Kommt daher auch Ihre Liebe zum Lesen, weil Sie mit Büchern sozusagen aufgewachsen sind?
Absolut. Also ich merke, dass ich mit Büchern tatsächlich ein körperliches Gefühl von Zuhause sein verbinde. Also ich gehört zu den Leuten, die in Buchläden irgendwie verliebt mit dem Finger über die Buchrücken fahren. Und das war schon immer so. Und diese Bibliotheksbesuche habe ich in ganz schöner Erinnerung. Und ich habe wirklich Stapel. Also das, was da in meinem Buch jetzt steht, ist nicht übertrieben. Ich bin wirklich mit zu schweren Stapeln auf sehr dünnen Ärmchen aus dieser Bibliothek rausgekommen.
Und die Liebe zur Musik. Was haben Sie in der Plattensammlung Ihrer Mutter so entdeckt?
Genau, das kam dann ein bisschen später. Meine Mutter hatte eine ganz tolle Plattensammlung. Die war sehr weit gefächert. Also die hatte von französischem 60er-Jahre-Schlager über so Berliner Sponti-Hausbesetzer, Scherben.
Tonsteine-Scherben.
Ja, genau, Tonsteine-Scherben, Peggy Parnas, also auch so Revoluzzer-Musik.
Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Und dann hatte sie aber auch eben ganz viel Motown und so 60er-Jahre-Zeug und Patti Smith und The Who. Und ich war da sehr schnell sehr, sehr.
Also musikalisch frühreif, würde ich mal sagen.
Ja, wobei ich am Anfang schon wie alle Kinder natürlich auch so viel fraß, also mehr Gourmand als Gourmet war, oder? Also am Anfang ist ja einfach alles egal, da hört man irgendwie von Cha-Cha-Cha-Platten von ihrer Oma bis The Who, alles mit der gleichen Werbe. Ja klar, es war schon eine gute Frühbildung.
Aber so ist diese musikalische Liebe auch entstanden durch Ihre Mutter. Welches Lied haben Sie als erstes auf der Gitarre gespielt?
Also ich habe früh dann Peter Burschs Gitarrenschule geschenkt bekommen.
Der Klassiker.
Der Klassiker und das irgendwie so durchgeackert, weil ich ja auch mit 14 schon Straßenmusik dann gemacht habe und einfach ein Repertoire brauchte sozusagen. Aber vielleicht Puff the Magic Dragon, lange bevor ich verstanden habe, dass es ein Drogensong ist, habe ich den sehr enthusiastisch mitgesungen.
Judith Holofernes über ihre Kindheit.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Judith Holofernes. Ich bin gespannt auf Ihren privaten Musikgeschmack. Der erste hat offensichtlich mit Ihrem Glauben zu tun. Sie sind seit vielen Jahren praktizierende Buddhistin. Wie sind Sie dazu gekommen?
Also ich war auch als Kind schon irgendwie so ein philosophisches Kind, also oder an Transzendenz interessiert oder so. Mich hat das einfach angezogen und ich habe auch immer viel über den Tod und die Vergänglichkeit nachgedacht.
Auch
und
schon
so.
Als Kind?
Als Kind, ja. Und ich habe da, glaube ich, immer was gesucht, weil ich eben auch ohne jetzt christlichen Glauben aufgewachsen bin. Und es kam tatsächlich eigentlich über ein Interesse an Philosophie, würde ich sagen, so mit Anfang 20.
Also würden Sie das als Glauben bezeichnen oder als eine Technik oder eine Haltung?
Es ist eigentlich kein Glauben, eher eine praktische Lebensphilosophie oder so, ne?
Sie haben sich gewünscht, Loving in My Baby's Eyes von Taj Mahal. Was verbinden Sie mit diesem Song?
Dieser Song ist einer von vielen, die ich im Tourbus, und zwar mit meiner neuen Band, also mit der Band, die mich auf meinen Solotouren begleitet hat, kennengelernt habe. Und das war eine Zeit, also auf diesen Busfahrten, wo ich so eben nach Jahren der Erschöpfung, wo auch das Ganze mit der Musikliebe eben so ein bisschen angeschlagen gewesen war, diese Musikliebe wieder entdeckt habe und zwar quasi mit der Hilfe meiner Mitmusiker. Und wir haben uns immer so reihum Songs vorgespielt und da war so vieles dabei, was mich wieder so richtig entflammt hat, eben so wie als Kind, wenn man was das erste Mal entdeckt. Und da war eben auch Taj Mahal dabei, den ich vorher nur im Augenwinkel kannte, den hat Jörg, unser Bassist Jörg Holdinghausen, ausgepackt. Und den finde ich, das ist ein so subtiler Song und so ein unaufdringlicher Song. Ich finde den so wunderschön.
Also wenn wir das jetzt hören, dann sind Sie mental im Tourbus wieder.
Genau.
Dann spielen wir jetzt Taj Mahal für Judith Holofernes.
Baby, now you know I can't be the one to be your man. Baby, now you know I do anything in the world for you. Loving from my baby's eye. Oh, loving from my baby's eye. See that loving in my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. Look up, baby, now you know damn well.
Wir sind Helden war eine tolle Band. Das war gut tanzbare Popmusik mit cleveren Texten. 4 Alben haben die gemacht. Und obwohl Judith Holofernes schon als Kind davon geträumt hat, ist sie als Popstar nicht so wirklich glücklich geworden. Das haben wir schon angedeutet. In welchen Momenten wurde Ihnen das klar?
Ich war teilweise schon auch sehr glücklich. Glücklich bis ekstatisch, ne? Also ich habe meinen Kindheits- und Jugendtraum verwirklicht und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das, was ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich es nicht ein Leben lang durchziehen kann, ist tatsächlich das Level von Druck, unter dem man steht, also von Erfolgsdruck und Überraschung, wenn man sich meine Songs anhört. Ich habe das ja nicht alles irgendwie nur aus Quatsch gesungen. Das mit all dem Nonkonformismus und mit der Freiheit und der Arbeitsverweigerung, um mich dann jahrzehntelang zu Tode zu arbeiten. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, den hatte ich sicher unterschätzt. Also, dass man für dieses Level von Erfolg, egal was für rabiate, kleine, aufmüpfige Songs man krakeelt auf der Bühne, man ganz schön viel arbeiten muss. Und sich auch sehr anpassen, sehr funktionieren einfach. Ne? Man wird im Prinzip zum Produkt und es hat sich einfach sehr schlecht vertragen mit mir und meinem Gemüt.
Viele Bands trennen sich, weil es internen Streit gibt nach Jahren oder weil man kreativ auf der Stelle tritt. Das war es alles nicht.
Das war es für mich auf jeden Fall nicht. Also ich finde unser letztes Album, das bringt mich nach Hause, eigentlich vielleicht das Schönste. Also ich war da noch unheimlich glücklich, kreativ. Ich war nur wahnsinnig, wahnsinnig müde.
Also ist das eine Geschichte von die böse, kalte Plattenindustrie und die sensible Künstlerin?
Ja, das ist mir total wichtig, dass das eben nicht so gelesen wird. Ne?
Also ich hab, so kann man es verstehen.
So, ja, genau. Und ich finde, das ist so eine Geschichte, die wurde schon so oft erzählt.
Genau.
Ne? Und das, was ich eigentlich machen wollte, war genauer hinzuschauen und feiner hinzuschauen, was da eigentlich passiert und was das ist. Auf der einen Seite in dieser Industrie, was eben tatsächlich so schlecht fürs Herz ist, obwohl da lauter Leute arbeiten, die toll und nett und super sind. Wo ist das? Wo entsteht dieser Konflikt? Und auf der anderen Seite, was ist da eigentlich in mir passiert? Also warum, wo war ich so ansprechbar für diesen Druck? Mhm. Ne? Trotz Meditation, trotz allem, was ich wusste und schon jahrelang gesungen habe, wie konnte das eigentlich passieren?
Welche Kompromisse muss man eingehen, wenn man in diesem Popzirkus dauerhaft erfolgreich sein will?
Ich glaube, die Leute, die am besten durchkommen tatsächlich oder auch jahrzehntelang wirklich glücklich damit sein können, die gibt es ja. Nicht so viele, aber es gibt sie. Die sind tatsächlich zu ähnlichen Anteilen Unternehmer wie Musiker. Und das ist einfach eine Kombination, da ist nichts falsch dran, die gibt es aber nicht so oft. Und die meisten KünstlerInnen sind eben überraschenderweise eher, weiß ich nicht, nicht so funktionabel irgendwie unterwegs und belastbar und robust und ehrgeizig. Gibt es schon einfach ziemlich oft, dass Künstler für diesen Beruf nicht so geeignet sind dann am Ende.
Sie haben ja nie einen Song extra geschrieben, damit die Kasse klingelt, oder?
Genau. Und das ist tatsächlich auch was, was beim Schreiben irgendwie zurückgeblieben ist. Weil angefangen habe ich mit der Frage, was ist denn da passiert? Was hat dich bloß so ruiniert, sozusagen, um es mit den Sternen zu sagen.
Ja.
Und das Schöne war aber, dass ich dann tatsächlich auch in diesem Zurückgucken gemerkt habe, Moment mal, du hast aber auch unheimlich viel Kraft und Energie gehabt, um sozusagen dein Innerstes, Heiligstes eigentlich zu schützen. Also ich habe tatsächlich da, wo es für mich am meisten zählt, nämlich in der Musik überhaupt keine Kompromisse gemacht. Aber leider halt trotzdem irgendwie mit meinem Körper und meinen Nerven und meinen Kräften.
Nach den Helden haben sie dann zwei Soloalben produziert. Über die reden wir dann in der kommenden Stunde. Hier ist der HR1 Talk mit Judith Holofernes. Und ich bin sicher, dass Sie sich über unseren Überraschungsgast am Telefon freuen werden. Denn diese Dame hat Ihnen auch schon mal sehr geholfen. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Wen haben wir denn?
Caro.
Ach was, hi, hallo Caro, das ist ja total cool, wie lustig.
Ein hübscher, zupackender Engel, schreibt sie über sie. Caroline Hupe ist mehr für sie als Physiotherapeutin oder Masseurin, denn sie hat auch ihrer Seele gut getan, denn Körper und Seele sind verbunden.
Ja, absolut.
Erzählen Sie darüber, wie haben Sie das gespürt?
Bei Caro, sehr eindrücklich, oder Caro? Also ja.
Ja, ich glaube ja,
das war intensiv. War intensiv und ging dann auch sehr schnell, weil ich meinem Körper so viele Jahre nicht besonders gut zugehört hatte, vieles sozusagen ihm auch verboten hatte, mir zu sagen. Und dann bin ich über einen Zufall bei Caro gelandet, denkend, dass sie eine normale Masseurin wäre. Und dann hat sie mir relativ schnell quasi meine ganzen Blockaden mit wohlgesetztem Handgriff gelöst. Und dann wusste ich im Prinzip, was ich zu tun habe.
Frau Hupe, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie Sie so Frau Holofernes am Anfang kennengelernt haben. Was war das so für ein Mensch, der Ihnen da begegnete?
Wir haben uns ja in einem Hotel in einem Wellnessbereich kennengelernt, ohne dass wir uns vorher kannten. Also sie war eine sehr für mich sensible und zugängliche und sehr offene Person. Also ich war so über Judiths Offenheit sehr, wie soll ich sagen, verblüfft oder vielleicht überrascht oder so. Also du bist sehr durchlässig gewesen und hast einfach sehr viel von dir gezeigt und auch sehr viel Persönliches und ja, Berührendes. So habe ich dich erlebt.
Wir wollen jetzt ja auch nicht zu persönlich und intim werden.
Oh, das ist voll schön.
Aber vielleicht können Sie trotzdem so ein bisschen beschreiben, was war so das Typische an der Arbeit mit ihr im Vergleich zu anderen Klienten oder Patienten oder wie man sagt?
Ich würde schon sagen, so, es ist ein hohes Maß an Selbstreflexion und aber auch der Wille, so die Themen anzuschauen, die nicht ganz so einfach sind und die auch so ein bisschen das ganze Gerüst ins Wackeln bringen, das ist auch das, wo du so hingucken willst und was dich so interessiert. Also du bleibst nicht gerne im Oberflächlichen, sondern du gräbst auch gerne tief. So, und das hat die Arbeit, glaube ich, auch sehr fruchtbar gemacht, würde ich sagen.
Ja, es war, fruchtbar ist das Wort. Es war tatsächlich sehr umwälzend für mich.
Also Frau Hupe, Sie haben dabei geholfen, mit dem eigenen Körper sich wieder zu befreunden oder wie kann man das beschreiben?
Die Körperarbeit, das ist ein Training eigentlich in Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf den Körper. Man lenkt einfach die Aufmerksamkeit nicht so, natürlich auch aufs Denken und aufs Verstehen, aber in erster Linie auf die Empfindungen im Körper. Wie geht's mir? Wie fühlt sich was an? Wie ist mein Energielevel? Was passiert, wenn ich mich in solchen Situationen so und so verhalte? Und zu merken, dass ich mich total überfordere oder dass ich mir auch Schaden zufüge zum Beispiel, das kann einer Person ja erstmal ganz neu sein. Und das kann dann auch erstmal ja überraschen, was man dem Körper da eigentlich wirklich abverlangt und antut sozusagen. Und diese Erkenntnis kann dazu führen, dass Menschen anfangen, sich eben anders zu verhalten, andere Routinen zu entwickeln oder eben besser auf Bedürfnisse zu hören. So ja. Kann man sich das vorstellen. Und das ist eben ein Lernprozess. Das ist nichts, was man einmal kurz versteht und dann schaltet man das um, sondern das ist tatsächlich ein Lernprozess, der sich über eine Weile hinzieht und es ist Ausprobieren und auch wieder in alte Muster verfallen und aber auch neue Sachen auszuprobieren und dann zu merken, was gut tut und was eben zur Gesundheit beiträgt und zum Wohlbefinden beiträgt.
Ich bin total begeistert gewesen von dieser Arbeit und würde das auch sehr weiterempfehlen. Ich glaube, wir sind tendenziell alle oft zu wenig im Körper. Weiß nicht, mein Meditationslehrer hat mal zu mir gesagt, dass Frauen vor allem oft gar nicht so ein Problem damit haben, ihre Gefühle wahrzunehmen, aber dann Probleme damit haben, denen die Autorität zu geben. Also ja. Ne, auch wirklich denen dann gemäß zu handeln, das ist ja nochmal was anderes. Und dabei hilft das unheimlich, ne? Weil wenn man einmal irgendwie gelernt hat, dem Körper wieder zuzuhören, dann fällt es auch schwerer, ihn zu ignorieren.
Caroline Hupe, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben über Ihre Arbeit mit Judith Holofernes.
Danke, Caro.
Gerne. Viel Spaß noch.
Dankeschön.
Ciao.
Gleich kommen hier die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter im HR1 Talk mit Judith Holofernes.
HR1 Talk.
Judith Holofernes ist unser Gast heute. Das ist ein Künstlername, den Sie sich schon mit 19 Jahren ausgedacht haben, also lange schon vor Wir sind Helden. Warum das damals? Sie mussten ja Ihr Privatleben noch nicht schützen oder so.
Nee, ich glaube, ich war immer schon, weil ich auch Punk-Fan war, Fan von kreativen Künstlernamen. Ich habe ja auch meine ganze Restband dann später quasi benannt, weil mir das einfach unheimlich Spaß gemacht hat, mir solche Namen auszudenken. Und dieser Name ist mir auf einer Busfahrt zu meiner damaligen ersten Band eingefallen.
Und der Künstlername ist vom bürgerlichen Namen jetzt lautmalerisch gar nicht so weit entfernt, klingt genau. Ähnlich. Mhm. Hilft es Ihnen trotzdem, so öffentliche Person und private Person zu trennen? Beim Elternabend haben Sie einen anderen Namen als jetzt hier im Studio?
Könnte man meinen, aber dadurch, dass ich den auch schon so lange trage und dann natürlich in meinen Songs auch so viel von mir drin ist, ist diese Judith Holofernes schon irgendwie ähnlich real.
Gut, dann füllt gleich die öffentliche Person Judith Holofernes den HR1 Fragebogen aus. Judith Holofernes im HR1 Talk. Verdienen Sie eigentlich jeden Abend 2,50 Euro, wenn Markus Lanz im Fernsehen kommt? Die Vorspannmusik ist doch auch von Ihnen.
Ja, wahrscheinlich. Nur ein Wort. Schon. Wahrscheinlich schon. Also, wobei ich sagen muss, mein Mann, also ich bin ja mit dem Schlagzeuger dieser Band verheiratet, der besteht immer darauf, dass das hauptsächlich er ist, der
das
da im Fernsehen ist.
Ja.
Das ist das Schlagzeug-Solo.
Ja, genau. Und klingelt da die Kasse? Gibt es da irgendwie GEMA
für? Das ist Weihnachtsgeld auf jeden Fall, ja. Jedes Jahr. Mhm.
Für den HR1-Fragebogen bekommen Sie leider kein Geld. Heute ausgefüllt von Judith Holofernes. Mein schönstes Privileg als Ex-Popstar ist?
Mein schönstes Privileg ist tatsächlich, würde ich sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dass ich weiß, dass ich Songs geschrieben habe, durchgängig, die Leuten immer noch was bedeuten und dass ich halt immer wieder in irgendwelchen unerwarteten Situationen da auf entzückende Menschen stoße, die irgendwelche sehr persönlichen Geschichten mit Songs von mir verbinden.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ja, das steht im Buch, ne? Das hat aber ehrlich gesagt eher mit meiner ADHS-Veranlagung zu tun, dass ich das nicht weiß.
Das ist unsere Standardfrage, die ich jedem Gast stelle,
so,
egal
ehrlich?
Ob er das in seinem
Ach,
Buch
witzig.
Erwähnt hat oder nicht.
Ach witzig, weil in meinem Buch gibt es einen ganzen Text darüber, dass ich nicht weiß, was ein halbes Pfund Butter kostet.
Deshalb ist diese Frage so beliebt bei unseren Hörern, weil man dann sieht, ah, die Leute sind so berühmt, die genau. Wissen nicht mal, was die Butter kostet.
Genau, und ja. Da, dann sollen sie das bitte lesen, weil das ist genau das Kapitel, wo es darum geht, warum man das nicht weiß, wenn man seit Jahren oder Jahrzehnten auf Tour ist.
Weil andere Leute die Butter kaufen.
Ja, und weil man einfach auch in so einen ja, sagen wir, nicht besonders alltagstauglichen Modus rutscht.
Verstehe.
Genau, also das hat mehr mit Catering, Buffets und Raststättenessen zu tun, als mit der ultimativen Dekadenz und Abgehobenheit, meistens.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass die Musik meiner Jugend seltsame Wege findet, wieder aufzutauchen. Also im Moment ist es so, dass ich über TikTok dauernd, dass irgendwas so hochgespült wird und dann aus den Mündern meiner Kinder plötzlich wieder in meine Ohren tritt, wo ich denke, was? Was hast du da gerade gesungen? Also über TikTok wirklich dann ja auch teilweise die abwegigsten Sachen aus den 90ern plötzlich wieder auftauchen und meine Kinder durch die Wohnung rennen und dann aber eben auch Kate Bush trällern zu meinem großen Vergnügen.
Zuletzt geklaut habe ich.
Ich erinnere mich relativ spektakulär daran, wie ich mit 12 oder 13 im Kaufhaus geklaut habe und erwischt wurde, wie so viele Kinder und wie sehr mich das traumatisiert hat. Also, dass ich wirklich bis Ende 20 noch, wenn ich aus dem Karstadt rauslaufe, das Gefühl habe, mir tippt gleich jemand auf die Schulter, weil ich irgendwie aus Versehen irgendwas habe mitgehen lassen.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich, Zeit zu haben, genug zu lesen und genug nichts zu tun und im Wald rumzuspazieren oder von meinem Fenster aus in Blätter zu gucken.
Das Schwierige an der Demokratie ist.
Das Schwierige an der Demokratie ist, dass man sie machen muss.
Otto Walkes.
Otto Walkes war mein erstes Sprachidol. Ich habe als 12-Jährige, glaube ich, enthusiastisch das Gesamtwerk von Otto Walkes rezitiert bei allen möglichen Familienveranstaltungen und so, bis meine Mutter, die sehr schlau war, mich darauf hingewiesen hat, dass das natürlich alles Robert Gernhardt ist, was ich da rezitiere, und damit mir sozusagen einen Einstieg in die komische Lyrik gegeben hat.
In meinem Bücherregal unten rechts steht...
In meinem Bücherregal unten rechts stehen die Bücher von meinem Mann.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Judith Holofernes. Herzlichen Dank. In Würde weniger Erfolg haben. Das war das Ziel von Judith Holofernes mit ihrem Soloprojekt. Für Außenstehende klingt das ja auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Warum macht jemand, der raus will aus dem Popgeschäft, als erstes eine neue Platte?
Das fand ich auch überraschend.
Schon ein Widerspruch.
Naja, genau. Ich war natürlich auch damals nicht ganz so klar und sortiert, sondern im Prinzip hatte ich einfach Impulse und bin denen nachgegangen. Und ein sehr starker Impuls war eben immer noch Songs zu schreiben, auch wenn ich das gar nicht wirklich bewusst vorhatte. Ich habe nicht mit den Helden aufgehört und gesagt, und jetzt mache ich eine Soloplatte, sondern ne, das war irgendwie so, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann kamen eben Songs. Und ja, kam plötzlich wieder so ein Zug rein. Okay, ich habe hier Songs. Wie viele sind das? Ah, vielleicht ist es ja schon fast ein Album. Was mache ich denn dann? Ja, irgendwie dachte ich sozusagen, okay, dadurch, dass ich jetzt alleine das mache, habe ich andere Möglichkeiten, das anders zu gestalten, kann sozusagen viel mehr independent sein. Und es ist eben auch nicht mehr, wir sind Helden, da hängt nicht mehr so viel dran, ist nicht mehr so viel Druck drauf. Und habe dann eher einfach festgestellt, dass es eben doch dem dann noch sehr ähnlich sah, was ich vorher gemacht habe. Ne?
Ja, also in der ja Ausübung. Sie sind ja die gleiche Person. Also ja. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich sehr glücklich waren mit dem ersten Soloalbum, dass sich auch viele Fans darüber gefreut haben, bis dann der Manager von der Plattenfirma anrief.
Mein Manager war das, der sozusagen von der Plattenfirma die Gefühle wahrscheinlich weitervermittelt hat.
Was hat er gesagt?
Also da gab es diesen Moment, wo ich irgendwie so ganz erleichtert war. Das Album war endlich raus. Das ist immer so ein ganz schöner Moment. Und die erste Rückmeldung war von den Heldenfans, weil eigene Fans hatte ich, oder es waren frisch geborene Judith Holofernes-Fans sozusagen, Rückmeldung bekommen habe. Und das war alles unheimlich schön und ich war total glücklich damit. Und wirklich Minuten später hatte ich sozusagen dieses Telefonat, in dem ich darauf hingewiesen wurde, dass es aber zahlenmäßig jetzt nicht so toll läuft.
Verkaufsmäßig,
genau. Und dass das eben Radio Airplay nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat und dadurch irgendwie jetzt in den Charts, und es wäre aber ganz wichtig, man würde jetzt noch in die Charts, und das ist so ein System, das ist auch so ein selbsterhaltendes System. Ne? Man muss in der ersten Woche in die Charts, damit dann Folgendes passiert und so.
Vielleicht wäre das Album erfolgreicher gewesen, wenn Sie fett draufgeschrieben hätten, die coole Sängerin von Wir sind Helden.
Ja, genau. Es war mir natürlich ehrlich gesagt auch nahegelegt.
Tatsächlich.
Naja, nee, nicht so platt, aber es war schon, nee, wir waren uns dann eigentlich in meinem Team auch einig, dass wir das eben nicht so platt machen wollen. So ein bisschen sind dann alle aus allen Wolken gefallen, weil sie festgestellt haben, dass mein Name gar nicht so bekannt ist. dass viele Leute große Sympathien für diese coole Sängerin von Wir sind Helden hatten, ohne eigentlich wirklich zu wissen, wie sie heißt.
Da gab es dann sogar Marketinguntersuchungen zum Namen Holofernes. Wie ist das, wenn man dann eine Studie liest über die eigene Person?
Das ist relativ niederschmetternd. Also ich glaube, im Buch ist das eins der unterhaltsameren, lustigeren Kapitel. So, ne? Es liest sich lustig, aber natürlich ist es in dem Moment nicht schön, wenn man sich selbst in Balkendiagrammen und ja,
das sagt der und der, kenne ich kenn
anderen
ich nicht.
Grafiken ja. irgendwie dargestellt mhm. sieht. Das ja. ist eher niederschmetternd in dem Moment.
Dass große Popstars tragisch enden, wenn der Erfolg ausbleibt, das kommt ja gar nicht so selten vor. Was genau. hat Sie davor bewahrt?
Vielleicht das Schreiben, keine Ahnung. Und ja, natürlich im Laufe der Jahre dann schon auch meine buddhistische Praxis wahrscheinlich, auch wenn die teilweise jahrelang total unterbelichtet war. Also ich habe irgendwie zwei kleine Kinder gehabt und einen fordernden bis überfordernden Beruf. Also ich habe jetzt nicht durchgängig total viel meditiert oder so, aber trotzdem war das natürlich ein Halt. Und ich glaube, ein Glück war, dass ich viele Freundschaften hatte, die auf die Zeit vor den Helden zurückgingen, dass ich dann tolle Leute kennengelernt habe, tolle neue Freundschaften geschlossen habe in diesen Solo-Jahren, die unheimlich inspirierend für mich waren mit anderen Künstlern und einfach sehr von tollen Künstlerinnen und Künstlern umgeben war.
Gut, dann möchte ich jetzt natürlich auch einen Holofernes-Titel spielen, keinen Heldentitel. Welcher wäre Ihnen persönlich jetzt der liebste so von den beiden Alben?
Also vielleicht tatsächlich, um auch das zu zeigen, was eben immer schön war und die Freude am Musik machen, dann doch den Song Oder an die Freude.
Ode an die Freude.
Oder an die Freude, genau.
Oder an die Freude, in Anspielung an Beethoven und die Europa-Hymne. Ja, genau. Judith Holofernes in HR1.
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter, mach dein Physikum.
Wir betreten feuertrunken,
Eigenheim, o Eigentum.
Deine Zauber binden wieder, was der Daumen strengt, zerdrückt. Alle Menschen werden Brüder, später Rentnerglück.
HR1 Talk
mit Uwe Berndt und Judith Holofernes. Und jetzt spielen wir Mama Cass für Sie. Kennt man von The Mamas and the Papas? Make your own kind of music. Welche Geschichte haben Sie dazu?
Dieser Song, der bedeutet mir unheimlich viel. Es gibt im Buch eine längere Geschichte, wie der in mein Leben getreten ist. An einer Stelle, wo ich sehr gezweifelt habe, da saß ich in einem Café. Und dieses Café hatte die Angewohnheit, mit mir zu sprechen über seine Musikanlage. Das ging weiter zurück. Da kamen immer die passenden Songs zu meiner Lebenslage. Und da war ich in diesem Café und habe sehr gezweifelt in einem Punkt, der meine Solokarriere anging, ob ich das überhaupt will und ziemlich viele Ängste hatte und so. Und dann saß ich da und dann kam aus den Boxen plötzlich Mama Cass mit eben diesem Song.
Mama Cass mit Make Your Own Kind of Music für Judith Holofernes.
There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you gotta make.
Wie kann man von seiner Kunst leben, ohne in den Zwängen des Kommerz gefangen zu bleiben? Judith Holofernes hat ihren Weg gefunden, auch ohne mächtige Plattenindustrie. Sie ist jetzt auf einer Internetplattform zu finden mit dem Titel Patreon. Erklären Sie uns kurz das Prinzip in wenigen Sätzen.
Also Patreon geschrieben, ist eine Plattform, auf der Künstler und Künstlerinnen sich dauerhaft von ihren Fans unterstützen bzw. abonnieren lassen können. Also es ist eine Crowdfunding-Idee. Das Besondere daran ist aber, dass es den Künstlerinnen ein entspanntes, dauerhaftes Einkommen ermöglicht, weil die Leute unterstützen mich dort mit kleineren Summen monatlich. Also es geht bei 3 Euro los, kann auch irgendwie gerne höher gehen, aber fängt eben bei 3 Euro an. Und dafür kriegen die von mir im Prinzip meinen kompletten Output. Aber es hat auch noch den Aspekt von sowas wie einem andauernden Kreativitätsworkship.
Also Sie sind, es ist nicht nur Konsument, sondern Sie kommunizieren.
Es ist viel Kommunikation und ich teile sehr viel über meinen Prozess, was mich inspiriert, gebe kleine Tipps und auch albernes Zeug. Neulich habe ich den Leuten gezeigt, wie ich auf hässlichen Hotelzimmern die Lampen mit gelben Folien abklebe. Also es gibt auch Travel-Hacks.
Okay. Und, also so, was bekomme ich jetzt für 3 Euro im Monat und was bekomme ich für 30 Euro?
Der Unterschied ist nicht so groß, weil tatsächlich ich die Erfahrung gemacht habe, die Leute zahlen, was sie können und was sie zahlen wollen. Und es war mir wichtig, dass man auch für die kleinen Beträge eigentlich schon alles kriegt, was wichtig ist, so, ne?
Und, also man kommt nicht von einer Bezahlschranke zur nächsten. Willst du
na
noch
doch,
mehr?
Na doch, es gibt schon Stufen, zum Beispiel ab 10 Euro kann man mir Fragen stellen für so Fragen-Podcasts, die ich auch mache, wo ich so Fragen beantworte. Es hat aber mehr damit zu tun, dass es sonst einfach zu viele Fragen wären und ich da einfach nicht durchkommen würde. Deswegen musste ich das ein bisschen schmaler fassen. Oder dann gibt es ein paar Leute, die zahlen richtig viel Geld, die kriegen dann auch Postkarten und so ihre Lieblingstextzeilen als Artwork ab und zu mal so handgedudelt und so Zeug. Das gibt's schon, aber so ja diese ganzen Einblicke und die Auseinandersetzungen und das kriegen im Prinzip alle.
Und davon können Sie leben?
Nee, davon lebe ich nicht vollständig. Das ist ja auch was, was ich im Prinzip hauptsächlich mache, weil ich es wichtig und richtig und toll finde und finde, dass die Musik- und Kunstszene aufgemischt gehört. Und wer soll es machen, wenn nicht ich? Nee, ich mache es auch, weil ich es für mich richtig finde und weil ich meine neue Kunst, alles, was ich jetzt mache, damit finanzieren möchte. Meine Arbeitszeit.
Aber natürlich profitieren Sie auch bei dem Projekt davon, dass Sie bereits eine große, treue Fangemeinde seit 20 Jahren
Absolut,
haben. Also
genau.
Wer unbekannt ist, der hätte es auf so einer Plattform schwerer wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Wobei ich da immer, weil ich auch manchmal Leute so ein kleines bisschen coache mit ihrem Einstieg bei Patreon sozusagen, da sage ich immer, man muss halt seine Erwartungen dem anpassen, was realistisch ist für einen. Und es gibt sehr wohl auch viele Leute, die eine viel kleinere Community haben. Aber natürlich können die dann da nicht so große Sprünge von machen, von dem Geld. Und dann muss man gut gucken, was man anbietet. Es kann ja jeder selber gestalten, was man da anbietet. Und ich mache das sehr ausführlich und verbringe damit sehr viel Zeit. Aber natürlich auch, weil ich weiß, dass es irgendwie auf guten Füßen steht.
Auch das Buch haben Sie auf dieser Plattform vorveröffentlicht, scheibchenweise und Ihre...
Ich habe es dort geschrieben im Prinzip,
ja,
ne?
Okay. Genau. Ja. Und Ihre Kunden oder Patrons oder wie man sagen mag, die haben ihre Meinung dazu sagen können. Wie hat das den Schreibprozess verändert?
Es war wirklich im Prinzip wie so eine Art Erstlektorat. Und es war für mich ganz, ganz toll. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das abschrecken würde. Aber ich will jetzt zum Beispiel gerade wieder anfangen zu schreiben, irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten und werde es wieder so machen. Weil es hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Es hat mich sehr ermutigt. Die Patrons haben mich überhaupt erst überzeugt davon, dass es ein Buch werden soll. Am Anfang wollte ich das eigentlich nur für sie und für mich machen und wusste nicht so genau. Es war auch hilfreich. Also sie haben auch oft sehr hilfreiche Rückfragen gestellt, Verständnisfragen, haben teilweise gemerkt, dass ich irgendeinen Song aufs falsche Album zugeordnet hatte. Die kannten sich teilweise besser in meinem Gesamtwerk aus als ich.
Gut, und was sie alles jetzt noch vorhat in Zukunft, darüber reden wir gleich ausführlich. Den Link zu ihrer Seite bei Patreon, den finden Sie bei uns im Netz auf hr1.de. Judith Holofernes ist ein kreativer Kopf, Ideen hat sie reichlich. Zum Beispiel gibt es ja auch einen Podcast mit Ihnen, Salon Holofernes. Was machen Sie da so?
Also im Salon Holofernes spreche ich mit anderen Künstlern und Künstlerinnen über das Kunstmachen. Und ich glaube, dass die spezielle Ausrichtung ist sozusagen die, dass ich versuche, viel mit Leuten zu reden, deren Kunst relativ weit von meiner weg ist. Es klappt nicht immer, weil ich viele interessante Freunde habe, die ich dann doch auch einlade. Aber ich habe Sascha Walz da gehabt, also eine Choreografin. Ich habe mit Andreas Dresen über das Filmemachen gesprochen und mit Jan Wagner über Gedichte schreiben.
Das machen wir genau, was wir hier
Jetzt inzwischen, jetzt bin ich ja auch Autorin, das stimmt. Aber ich habe da einfach so den Ansatz, dass ich selber was lernen und verstehen will über die gemeinsamen Hindernisse und die gemeinsamen Hilfestellungen, ne? Also was sozusagen kreativer Arbeit vielleicht irgendwie dann doch immer gemein ist oder so.
Also Ihre Zukunft sehen Sie dann eher als Autorin, nicht mehr als Musikerin? Was ist mit der Musikerin Holofernes?
Ach, auf so eine unschuldige Art und Weise lungert die auch manchmal so im Augenwinkel rum. Vielleicht möchte die auch irgendwann wieder was machen. Aber im Moment, das mit dem Schreiben macht mir schon wahnsinnig Spaß. Und Ich meine, das Schöne ist ja, ich glaube, das habe ich mit dem Buch dann jetzt wahrscheinlich endgültig besiegelt, ist, dass irgendwie keiner mehr denkt, dass ich in irgendwelchen Schachteln lange bleibe. Das heißt, ich fühle mich sehr frei, einfach immer das zu machen, was als nächstes kommt.
Gut, aber was könnte als nächstes kommen? Sie haben sich jetzt ausführlich mit Ihrer eigenen Situation beschäftigt, nach den Helden und wie ging es weiter und so fort. Das ist jetzt alles erzählt. Wollen Sie auch mal einen Roman schreiben oder was ist Ihre Vision?
Also ich fühle mich bisher nicht so berufen, was Fiktion angeht. Und meine allerengsten Vorbilder im Schreiben sind auch alles Leute, die eben so Memoir schreiben, was ja nochmal ein bisschen ein anderes Genre ist als Autobiografie. Ne? Also schätze das Genre sehr und glaube auch, dass ich da eher wahrscheinlich erstmal noch dabei bleibe. Dass ich im Moment auf jeden Fall noch besser darin bin, Sachen also nach innen und nach außen zu gucken und das aufzuschreiben, als mir was auszudenken. Aber mal sehen.
Und ein uralter Traum von Ihnen ist es doch auch, Ihre wichtigsten Lieblingssongs des gesamten Lebens sozusagen ins Deutsche zu übertragen.
Ja, das mache ich immer so mal nebenher. Oder
gibt
ich
es
lange?
Die schon?
Na, die gibt es als Texte teilweise auf meinem Computer und in meinem Kopf als Arrangements. Und tatsächlich, wenn ich dann irgendwann wieder Musik aufnehmen würde, dann würde ich das auch als erstes eben auf Patreon machen. Also,
aber warum da Konjunktiv? Machen Sie es doch. Ich würde mich freuen.
Ich würde mich auch freuen. Naja, mal gucken.
Also welcher Titel muss dabei sein? Verraten Sie es?
Also einer, der sehr schwer ist zu übersetzen, aber an dem ich so länger rumtüftel, ist Boy in the Bobble von Paul Simon. Mhm. Und einer, der schon sehr schön geworden ist, finde ich, ist All the Madmen von David Bowie. Und ich würde aber... Oh, da sind so viele Sachen dabei. Da ist Buzzcocks dabei, also da sind so Punkrock-Klassiker dabei und aber auch Jacques Brel und Dolly Parton. Also
und
sehr
David
breit.
Bowie ins Deutsche übertragen ist natürlich keine leichte Aufgabe, ne?
Ja, wobei der komischerweise das leichter war als andere. Mhm. Das ist auch ein Hobby, wo es viele Enttäuschungen gibt. Es gibt auch viele Songs, die sich dann sperren und die man aufgeben muss.
Judith Holofernes, ich bin gespannt auf Ihre neuen Projekte. Wir werden sicherlich von Ihnen hören. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Der Künstler von Robert Gernhardt.
Okay.
Der Künstler geht auf dünnem Eis. Erschafft er Kunst? Baut er nur Scheiß? Der Künstler läuft auf dunkler Bahn. Trägt sie zum Ruhm? Führt sie zum Wahn? Der Künstler stürzt in freiem Fall. Als Stein ins Nichts, als Stern ins All.
Besser können wir die Sendung nicht beenden. Passt auf, wunderbar. Judith Holofernes, herzlichen Dank für das sehr offene Gespräch. Dankeschön. Wenn Sie es nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, gibt es natürlich auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide sagen schönen Sonntag. Tschüss.
Schönen Sonntag.
HR1, genau meins.